Rare Books Care Looks, der Antiquariats-Podcast. Besondere Bücher. Was können wir von ihnen wissen? Was sollen wir mit ihnen tun? Was dürfen wir von ihnen hoffen? Was ist ein besonderes Buch? Solder, Antiquar und Cho, Autorin, geben Auskunft. Blättern, bestaunen, beschnüffeln, bewerten, nehmen es in die Hand. Hören Sie zu.
Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie und euch herzlich begrüßen zu unserem, ja, sagen wir es ruhig vorerst, letzten Podcast. Wir überlegen noch, wie wir das weitermachen. Aber die erste Staffel mit 8 Podcasts ist sozusagen, wenn wir fertig sind heute, fertig werden, im Sack. Und wir haben damals mit Gessner angefangen, mit dem Vogelbuch. Und haben gerade für das erste Buch und für den ersten Podcast sehr, sehr schöne Reaktionen bekommen, viel Interesse und dachten, um das Ganze rund werden zu lassen, schließen wir wieder mit einem naturkundlichen Buch ab. Wir haben hier auf dem Tisch liegen Rösel von Rosenhof, August Johann von Historia Naturalis Ranarum Nostratium in qua omnes aerarium properitatis praesertim quae ad generationem ipsarum pertinent fusius eneratur. Wir lassen das jetzt mal mit dem Übersetzen so aus der Intuition, sondern wir lesen es einfach ab. Die natürliche Historie der Frösche des hiesigen Landes, etwas abgekürzt. Das ist ein Riesentrum, was hier vor uns bzw. neben mir liegt. Im Folioformat, wir kommen später noch auf die Größe. Wollen aber vielleicht beginnen, bevor wir uns dem Buch zuwenden, dem Autor. August Johann Rösel von Rosenhof, der kuriose Name kommt daher, dass sein Vater, die Familie stammt aus Österreich, geadelt wurde. Das war eine Künstler-, eine Malerfamilie, die dann irgendwann nach Nürnberg umgezogen sind. Wohl auch, weil Nürnberg damals eine große Anziehungskraft für Künstler hatte. Also Dürer war da. Wir erinnern uns ein bisschen an die Naturzeichnungen und Gemälde von Dürer aus der Zeit. Die sind also zeitgleich. Und er hat eine Ausbildung gemacht als Miniaturmaler, geboren 1705, gestorben 1759 und Kupferstecher. Also er ist kein genuin ausgebildeter Wissenschaftler, sondern Künstler. In dieser Tätigkeit hat es ihn an den dänischen Hof verschlagen geführt, als Historienmaler, Porträtmaler. War dort auch so erfolgreich, dass man ihm eine lebenslange Stelle angeboten hat, die er abgelehnt hat, um seine Freiheit zu bewahren. Und als er von Kopenhagen, vom dänischen Königshof, zurückfuhr nach Nürnberg, machte er im schönen Hamburg für einige Tage, hatte dort einen Aufenthalt und ist das erste Mal in Berührung gekommen mit dem Werk von Maria Sibylle Merian, mit der Metamorphosis Insectorum Surinariarum, also diesem berühmten und vielleicht schönsten Schmetterlingsbuch, was es gibt, was sie damals bei ihren Studien in Surinam angefertigt hat. Sie hat damals die Metamorphose, also die Entwicklungsgeschichte der Schmetterlinge, als eine der ersten aufgeführt und bildlich gemacht. Und das hat damals diesen besagten Rösel von Rosenhof so fasziniert, dass er gesagt hat, ab sofort wende ich mich auch den Schmetterlingen zu und vor allen Dingen auch den Insekten allgemein. Und als er dann nach Hause angekommen war, hat er ab 1740 was ganz Spektakuläres vorgelegt, ein Magazin zur Insektenbelustigung. Also nicht die Insekten wurden belustigt, sondern die Menschen, die sich über die Insekten informieren konnten. Und da hat er schon sein ganzes Talent und seine ganze Fähigkeit als Kupferstecher, Kolorist und Zeichner vorzeigen können. Und das ist auch auf einer anderen Ebene sehr interessant, weil es halt im Grunde einer der ersten Fachzeitungen war. Mhm. Insektenbelustigung klingt jetzt so ein bisschen nach was Populärem. Es war irgendwie so in der Mitte. Und es ist damals so in einzelnen Lieferungen rausgekommen, die man also abonnieren konnte, wie heute Lesezirkel oder sowas. Und genau, das ist so sein wichtigstes und einflussreichstes und bekanntestes Werk. Und irgendwann ist bei ihm das Interesse dann weitergegangen. Und er beschreibt das ganz schön. Ich lese das mal eben vor. aus dem ersten Kapitel seines Buches, wie er denn darauf gekommen ist, sich auf einmal den Fröschen zuzuwenden. Ich zitiere. Erstes Kapitel. Die Paarung und Erzeugung des braunen Grasfrosches. Die Neigung, welche mich angetrieben, die Natur und Eigenschaft der Insekten zu erforschen, hat mich auch bewogen, die Frösche genauer zu untersuchen. Was die Erzeugung derselben anbelanget, so finden wir davon unterschiedliche Meinungen. Die Alten haben geglaubt, es entstünden die Frösche teils von sich selbst aus dem Schlamm der Sümpfe, teils aber auch durch die Paarung eines Männleins und eines Weibleins. Die Neueren, bei welchen die Erzeugung aus der Fäulnis seinen Glauben mehr findet, haben die Sache genauer untersucht und da sind sonderlich dreierlei Meinungen bekannt geworden. Swammerdam, der in der Untersuchung der Insekten und Tieren seinesgleichen nicht hat, saget, das Männlein pflege das Weiblein mit seinen vorderen Füßen oder Armen zu umfassen und den Laich, wann folget, das Weiblein aus dem Hintern von sich gibt, von seinen Samen aus dem After zu besprengen und zu befruchten. Ja, ziemlich handfest, Sabine, wie er das beschreibt. Ne?
Ja, du hast den Titel nicht ganz übersetzen wollen, aber das die natürliche Story der Frösche des hiesigen Landes, es geht ja weiter, worin alle Eigenschaften derselben, sonderlich aber ihre Fortpflanzung, umständlich beschrieben werden. Also
Diskretion.
Er geht gleich in die Vollen, würde man sagen. Und schön finde ich natürlich auch, dass man die Frösche als die Schlammgeborenen angesehen hat, wo man ja irgendwie natürlich von der Antike her denkt und der Kunsthistorie an die Schaumgeborenen als erstes an den Schlammgeborenen denkt. Ich musste dazu tatsächlich auch noch an, kommen wir später drauf, auf die 24 Tafeln, die handkoloriert sind und wo die Frösche wirklich kreuzigt, würde man fast sagen, an Kippenbergers zuerst die Füße denken, also die Froschskulptur, die bis in den Vatikan hinein große Irritationen und Wellen geschlagen hat. Genau, aber das am Rande. Es ist spannend, wie er einsteigt und dass er sofort auf die Fortpflanzung geht, denn das scheint das größte Rätsel gewesen zu sein in der Zeit. Er war Zeitgenosse von Linné. Und Swammerdam wollte es eigentlich irgendwie auch beweisen. Also das ist, er wollte genau hinschauen, hat selber vor allen Dingen auch Linsen geschliffen, um genauer sich den Frosch anzuschauen. Ja. Der ist ja auch tatsächlich bis heute in die Biologie das Tier, was am meisten seziert wird.
Auf jeden Fall.
Mittlerweile gibt es einen Simfrosch, also mit Computersimulationen. Es müssen nicht mehr so viele sterben. Aber es ist natürlich auch das Tier, an das man sehr leicht kommt. Es hat kein Fell, man kann alles gut aufspannen, so wie er das dann auch macht in seinen Tafeln. Und man kann die Muskulatur sehr gut nachvollziehen. Ja. Galvani hat dann die ersten elektrischen Versuche mit der Muskulatur gemacht. Man kann die Hinterschenkel gut zubereiten. Darauf geht er auch ein, ähnlich wie der Gessner.
Französischen Freunde machen es heute noch gerne.
Ja. Machen es heute noch gerne, dass der Frosch und auch die Kröte verspeisbar ist, darauf weist er durchaus auch hin, auch dass im Grunde er keinen Unterschied bemerkt zwischen den sekretalen Drüsen der Kröte, die dann irgendwelches anderes bewirken, was aber tatsächlich so ist. Aber auch die kann verspeist werden. Also er hat im Grunde wirklich vor, alle Froschlurche, würde man sagen, zu beschreiben. Dazu gehören, so wie wir sie heute trennen, und das ist aber nicht trennscharf, die Frösche, die Kröten und die Unken. Genau. Und die hat er eben in diesem Royal Folio, wie es heißt, oder auch Elefantenfolio, wie du gerade sagtest, was natürlich schön ist, zusammengefasst. Und das kam halt immer in Lieferungen, also wie eine Fachzeitschrift. Also das ist, wenn es jetzt hier gebunden ist und du sagst, wiest mich darauf hin, dass es eben auch schon ein Verlagseinband ist, dass es eigentlich aber in der Heftung von 12 Seiten kam und als Fachzeitschrift betrachtet worden ist. Das heißt, man hat möglichst schnell versucht, seine wissenschaftlichen Erkenntnisse unter die Leute zu bringen, weil das wird nicht besser, wenn es länger liegt.
Also ja, und wenn dann, was Rösel dann ja später schreibt, er hat dann ja verschiedene Frösche, also in einzelnen Kapiteln ja untersucht, da kommen wir gleich noch drauf. Und es ist ihm natürlich passiert, dass bei Versuchen, Untersuchungen oder vor allen Dingen Beobachtungen, er war ein ganz außergewöhnlicher Beobachter, er hat zum Beispiel um den genauen Vorgang der Fortpflanzung sich da große Wassergläser in die Wohnung gestellt und hat dann da wirklich, wie er beschreibt, 3-4 Tage ohne Schlafe zugebracht. Seine Tochter musste ihm dann auch helfen, mehr oder weniger freiwillig. um wirklich genau zu sehen, mit Beleuchtung und du hast gesagt, mit Linsenschleiferei, wie der alte Spinoza schon, um ganz genau zu sehen, was dort passiert. Und seine Aufmerksamkeit, das ist dann schon ungewöhnlich. Wir haben ja bei Gessner auch schon Untersuchungen gefunden, aber eigentlich war man von der Antike her, ich sag mal, wie das uns im Westfälischen heißt, ein bisschen fies vor Insekten und Fröschen, weil sie einfach als sehr, sehr niedere und unnütze Tiere angesehen wurden. Also wahrscheinlich so eine Rache an den ganzen Mückenstichen oder sowas. Und er ist im Grunde so der Erste, der das so ein bisschen raushebt und sich auch Gedanken macht, dieses alte Vorurteil, dass sie jetzt irgendwie aus dem Schlamm kommen. Oder es gibt diese eine schöne Stelle, wo er sagt, bei Ovid heißt es, die Frösche regnen von den Bäumen, um mit diesen Vorurteilen oder dieser Kenntnis dieser Zeit so ein bisschen aufzuräumen.
Er geht ja auch hin, also er, heute würde man fast sagen, er züchtet die regelrecht. Ja. Also ein Glas ist auch abgebildet auf einer der Tafeln, ist sehr schön. Der Frosch klebt auch so von innen drin, wie man sich das so...
Mit Gesichtsausdruck.
Ja, mit Gesichtsausdruck. Aus dem Beobachter, ja. Genau, und gerade für die Kaulquappen, die er noch durchweg in dem ganzen Band Froschwürmer nennt.
Ja.
Also mich würde interessieren, weil er geht auch noch mal auf die Sprache ein später, wann eigentlich das Wort Quappe eingeführt worden ist. Mhm. Also wie heißen eigentlich die... vor ihrer Metamorphose, die Quappen, wie hießen sie?
Ich glaube, da müssen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal ansprechen. Leute, die da viel mehr Ahnung haben als wir, können uns da vielleicht mal eine E-Mail schreiben und wir können das dann in einer Fortsetzung dann vielleicht mal auflösen, wo das herkommt.
Und vielleicht gab es zwischen Froschwürmer und Quappe auch noch einen anderen Begriff.
Eine Übergangsphase oder sowas, ja, genau.
Naja, auf jeden Fall hält er die in den Gläsern, wie du es auch beschreibst. Und er füttert die ja auch. Ja. Ne? Also er guckt erst, was mögen die ganz gerne. Und dann fängt er auch an, also ein bisschen sadistisch, ihnen Spinnen und Wespen zu reichen.
Ja.
Und dann beschreibt er sehr genau, wie sie so ihre Vorderfüße dafür benutzen, das sich wieder aus dem Mund zu bringen. Also sie haben sich erst einverleibt und merken so, mache ich nicht. Und dann wird es eben wieder herausbefördert und erbrochen. Dann geht aber auch ähnlich wie Gessner darauf ein, dass es eben auch, man kann sie selber eben auch essen. Er beschreibt die hinteren Springen- und Schwimmfüße sehr genau. Und er fängt an, auch phänomenologisch sich Gedanken dazu zu machen, wo die trennscharfen Linien denn jetzt eigentlich sind zwischen Fröschen und Kröten und Unken. Und man merkt halt in Beschreibungen an, noch ist es sehr phänomenologisch, aber es ist schon sehr genau dabei.
Mhm.
Also ich würde jetzt auch mal ein kleines Stück vorlesen, was eigentlich den Unterschied zwischen Kröten und Fröschen begründet. Den hat er schon sehr gut zusammengefasst. Und er beschreibt hier die wie Knoblauch stinkende Wasserkröte mit braunen Flecken.
Man kann es fast riechen.
Das am Morgen. Andreas Libavius, der sich im 16. und 17. Jahrhundert den Namen eines berühmten Arztes und Chemikers erworben, hat die Frösche in den zwei Büchern, so er von derselben Natur und Nutzen geschrieben, in liebliche und scheußliche überhaupt eingeteilt. Unter den lieblichen versteht er die insgeheim sogenannten Frösche, unter den scheußlichen aber die Kröten. Dass die in den drei vorhergehenden Abschnitten von mir beschriebenen Frösche zu den Lieblichen zu zählen seien, wird mir jeder zugeben, weil es vielmehr von Ansehen angenehm als widerwärtig ist. Da mir aber außer diesen drei Fröschen sonst keiner bekannt ist, der sich in unseren Gegenden aufhielte und lieblich genannt werden könnte, so komme ich nun zu den scheußlichen Fröschen. Also erstmal hat man die Lieblichen und dann wendet man sich den nicht so hübschen zu.
Ich fühl's ihm nach.
Ah so, so läuft das hier. Oder den sogenannten Kröten, welche uns Deutschen, wie Herr Frisch lehret, von dem alten Zeitwort Krupen für Kriechen also genannt werden. Hierin aber verdient Herr Frisch meiner Ansicht nach allerdings mehr Beifall als diejenigen, welche das Wort Krotte oder Kröte von Grotte, einer Wasserkunst, herleiten wollen. Sollte auch gleich dieses Wort nicht von dem französischen Grotte, sondern unserem deutschen Grube kommen. Denn ob sich schon die Kröten gerne in dergleichen Wasserwerken, in alten Gebäuden und düsteren, finsteren Orten, welche dabei feucht sind, aufzuhalten pflegen, so unterscheiden sie sich hierdurch doch nicht so wohl als durch ihr Kriechen von anderen Fröschen. Diese können vermittels ihrer langen Hinterfüße von einem Ort zum anderen ziemlich weit hupfen. Von den Kröten sind hingegen Hinterfüße so kurz, dass wenn sie auch gleich hupfen, sie es doch herinnen den Fröschen niemals gleich tun. Es macht aber dieses nicht allein einen Unterschied zwischen den Kröten und Fröschen, sondern es haben auch jene ein viel scheußlicheres Ansehen, so dass wir bei Erblickung derselbigen uns viel mehr entsetzen, als wenn wir etwann ungefähr eines Frosches ansichtig werden. Und überdem, so ist ihnen auch dieses mehr als den Fröschen eigen, dass sie, wenn man ihnen zu nahe kommt, entweder aus Furcht oder zu ihrer Verteidigung, den Hahn von sich spritzen. Ob sie aber vergiftet und als schädlicher als die Frösche seien, daran sollte ich fast zweifeln, indem ich bei Untersuchungen derselbigen nichts von einer schädlichen Wirkung empfunden. Also ist eigentlich so etwas wie der Konrad Lorenz der Frösche. Also der beobachtet das.
Mit deutlicher Sympathie für die Frösche.
Ja, und auch für die Kröten. Also ja. Er sagt eigentlich so scheußlich, sind sie eigentlich ja. nicht. Ich kann mich an das Gelände der Villa Massimo erinnern. Ja. Die haben eigentlich, da kamen die Kröten abends immer raus. Also man musste mit Taschenlampe wirklich rausgehen, um da nicht draufzutreten.
Ja.
Und wahrscheinlich ist das auch eine endemische Art. Also die sind seit 100 Jahren wahrscheinlich aus dieser Umzäunung nicht rausgekommen. Müsste man mal genetisch untersuchen.
Genetisch ziemlich kaputt.
Und dann hat er noch so, wie er der Kröte das erste Mal ansichtig geworden ist, sehr umständlich beschrieben. Nämlich er geht sehr früh morgens auf einen Ansitz, um einen Hasen zu schießen. Und dann sieht er weit weg, wahrscheinlich hat er auch schon ein erstes Fernglas dabei gehabt, was er sich selbst geschliffen hat, im Kletterstrauch etwas rascheln. Geht dann näher hin und findet da eben die Kröte und denkt dann eben auch, naja, die Fraßspuren sind wohl von der Kröte, aber dann fängt er natürlich sofort an, sie zu sezieren. Was wir eigentlich ausschließlich auf den 24 Tafeln sehen, sind auch aufgespannte Frösche und aufgeschlitzte und Kröten und findet dann darin, was sie gegessen haben muss und bemerkt dann ihren unglaublich stinkenden Geruch.
Ja.
Also ganz geklärt, warum die jetzt nach Knoblauch stinkt, kann er nicht. Das wird auch nicht geklärt, ob sie jetzt was gefressen hat. Aber er geht dann schon davon aus, dass sie es eben von den Drüsen her ausstößt. Also ich habe jetzt nicht kontrolliert, ob das jetzt mit irgendeiner heutigen Art noch konform geht. Also dass es wirklich noch eine Kröte gibt, die so nach Knoblauch stinkt und warum. Aber da würde ich sagen, da hat er schon sehr zupackend beschrieben und auch unter Beweis gestellt, dass ihn die Natur ja wirklich interessiert und nicht nur, um sie aufzuschlitzen, sondern er füttert sie an, er beobachtet, wo sie auftaucht, er schaut, was sie frisst. Also im besten Sinne ein Verhaltensbiologe erstmal und ist weit über die Morphologie hinaus dann eben interessiert an den Tieren, was es sympathisch macht. Und wenn man so heute, wenn man das vergleicht, wir hatten es beim Freud, über Wissenschaftsliteratur sagt, würde man ja, wenn man die Tafeln sich anschaut, denken, das ist ja wie ein Märchenbuch, gerade mit dem Frontispiez, wo dann noch der Salamander klettert und die wie in Ed in Arcadia Ego vor so einem untergehenden Grabstein sich ergötzen. Also das hat ja schon sehr antikisierende Aufmachung und gleichzeitig nimmt dem das nichts von seiner wissenschaftlichen Genauigkeit. Das finde ich so toll daran.
Das ist das wirklich Erstaunliche, finde ich auch, weil was du gerade bei den Kröten beschrieben hast, ich glaube, er hatte dann wirklich auch zwei Herzen in seiner Brust, also seine Genese und seine Ausbildung als Künstler, wo er sich sehr dem Schönen zugewandt hat und idealisierte Porträts gemalt hat, die Schönheit der Natur gefunden hat und dann mit sowas wie einer Kröte konfrontiert wird, wo ich mich aus meiner ganz frühen Kindheit noch erinnere, wir haben an so einem Löschteich immer gespielt, da waren auch Salamander, Lurche, Frösche und halt auch Kröten. Und wir haben mit allen gespielt, aber nicht mit den Kröten, weil wir dachten, oh, diese hässlichen Viecher. Und das merkt man ja so ein bisschen bei ihm, besonders noch so als empfindsamer Künstler. Und dann irgendwann doch den Schritt zu sagen, ja gut, aber die haben die gleiche Aufmerksamkeit verdient und sind sicher auf ihre Art auch mindestens genauso interessant. Und das zeigt halt mit dem Buch, und du hast das Titelblatt schon erwähnt, auf dem Titelblatt sehen wir halt auch noch Lurche oder einen Lurch, einen
Feuersalamander.
Genau. Und das war das eigentliche Vorhaben, dass er noch ein Buch über Lurch und Salamander halt auch schreiben wollte, also über die Kriechtiere, über diese Gattung. Ist dann leider schon in frühen Jahren, hat er einen Schlaganfall bekommen, einen Hirnschlag, und konnte da nicht mehr arbeiten und ist auch eigentlich relativ früh verstorben. So dass das leider unvollendet geblieben ist. Und die ganzen Wissenschaftler sind bis heute traurig, dass er da also keine Zeichnungen. Es gibt, glaube ich, so drei Zeichnungen von ihm zu Lurchen und Salamandern, die aufbewahrt werden, wo er schon mal so angefangen hat. Und eigentlich traurig, dass es nicht dazu gekommen ist.
Ja, er macht aber, es ist sozusagen auch ein Standardwerk zur Präparationshilfe. Ne? Ja, wie öffnet man eigentlich die Frösche und was gebraucht man dafür? Also gleichzeitig immer aber auch wieder ein Exkurs auf so Memento-Mori-hafte ja, fast wirklich gekreuzigte und den Frosch nochmal als Skelett zeigenden unter der Eröffnung seiner Gedärme, wo uns dann zu bestimmen auch aufgegeben ist, was wir da jetzt eigentlich sehen. Und gleichzeitig sind noch die Schatten der Schrauben genau gezeigt. Ja. Und das ist mit viel, ja, mit viel künstlerischem Feinsinn, aber gleichzeitig eben auch mit großer Genauigkeit dargestellt. Und
es gibt ja diesen großen Bibliografen zu Büchern mit Tierillustrationen, Nissen. Und wo wir Antiquare und alle, die damit zu tun haben, nachschlagen, was jetzt die Bedeutung ist und wie einflussreich das ist. Und der lobt das in den allerhöchsten Tönen und sagt, das wäre also mit weitem Abstand das schönste Buch zur Illustration von Tieren überhaupt. Und wenn man diese Sachen vor sich sieht, erkennt man das sofort wieder, weil allein schon diese feine Abstimmung der Farben, die dran ist, und Nissen schreibt das auch, man sieht seine Herkunft als Künstler, weil das alles eine große Symmetrie hat. Mhm. Also es ist jetzt nicht einfach nur ein Frosch irgendwo hingesetzt. Also ich habe jetzt gerade hier die Entwicklung der von dir angesprochenen Kaulquappenformen. Da sieht man eine obere Reihe, wo das also von dem Laich sich langsam befruchtet entwickelt und so einzelne Linien hat, wie sich dann die, ich glaube, man sagt Flossen da auch, oder die Beinchen, das, was den Beinchen vorläuft, und das immer so reihenweise hat und dann zur völligen Erschütterung dieses unschuldige kleine Tierchen dort aufgespannt zu vier Seiten. Mhm. Das tut einem dann schon weh und ich glaube, er war noch ein bisschen feinfühliger als der, den haben wir noch gar nicht erwähnt, Albrecht von Haller, ein ganz berühmter Physiognom in seiner Zeit aus Göttingen.
Der ihm das Vorwort schreibt, was aber sehr überflüssig ist.
Ja, ja, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, da kommt jetzt wirklich was, aber es ist irgendwie was Deutsch-Nationales und das deutsche Fortschrittstum, was wir ihm natürlich nachsehen in der Zeit, in gewissem Maße. Aber der war einfach bekannt, es gibt da eine wunderschöne Doktorarbeit über der Froschköpfer. Also der hat in seinen ganzen Präparationskursen Tausende und Abertausende von Fröschen geköpft, um immer wieder das Gleiche nachzuweisen, was er längst wusste. Nämlich, dass die Nervenbahnen der Frösche reizbar sind, auch wenn sie es nicht mehr mit dem Gehirn verbunden ist. Und das ist also für heutige Zeiten also kaum erträglich. Was da so, also da ist das Rösel dann doch etwas liebevoller, zumindest so in der Darstellung. Das hat dann noch einen gewissen Charme.
Aber auch ein liebevoller Sadist, ne? Also ja, wenn er das beschreibt, wie er das macht. In dieser zeigen die Buchstaben an, AA, die äußere Haut an, welche allzeit, wenn der Frosch, den ich lebendig öffne, mit seinen vier Füßen vermittelst der vier Zwecke auf einen dazu bereiteten kleinen Brett festgemacht worden. Hm. Am ersten von mir in zwei geschnitten und mit Nadeln an den Seiten befestigt wird. Also es schauert einen und ergötzt einen zugleich, wenn man so darauf schaut. Und ich weiß noch, in den ersten Präparationsstunden in der Biologie, da gab es dann doch schon mal die ersten Proteste auch, die sich dem verweigerten, jetzt wie du sagst, den Frosch zu köpfen. Und nicht umsonst gibt es heute den Simfrosch. Also tatsächlich ist so ein Buch auch schon angetan, darüber nachzudenken, wenn wir diese Kreatur so genau beobachten und so viel Wertschätzung ihr entgegenbringen, ist es dann noch angezeigt, sie so zu behandeln. Also,
ja, vor allem lebendig. Also jetzt kann man ja immer mal sagen, das hat man dann von dem Haller auch erzählt, dass er dann im Grunde auf die Tiere ausgewichen ist, weil in der Zeit, also gerade in der Phase, gerade kein Krieg war und man nicht genug Leichen hatte, die man dann sezieren konnte. Und dann ist man halt auf die Tiere ausgewichen. Das ist ja heute überhaupt nicht mehr, Gott sei Dank, nicht mehr zu vermitteln. Und es setzt sich ja auch, Gott sei Dank, durch, dass diese Tierversuche, wenn überhaupt, auf das absolute Minimum beschränkt werden. Und selbst da weiß man heute, dass es, wie du schon gesagt hast, auch so Simulationsverfahren gibt. Also das würde man heute nicht mehr ernsthaft machen. Aber ich glaube, wenn man das Buch so durchblättert, ergibt den durch diese Schönheit, also wenn man jetzt diese Sektion mal rausnimmt für eine Sekunde, auch eine totale Würde, also eine totale Anmut und erhebt sie damit auch irgendwie zu so einem künstlerischen Objekt oder Gegenstand und hebt das damit so ein bisschen wieder auf, weil man immer so hin und her schwankt und dann sagt, die sind jetzt aber wirklich schön. Also dieses Grün, was er bei diesem grünen Laubfrosch dann wiedergibt oder so, das ist so naturgetreu und gleichzeitig so künstlerisch, dass man völlig begeistert ist. Und der zweite Punkt, für den er bis heute noch außerordentlich gelobt wird, ist, dass er nicht rein morphologisch vorgeht, sondern dass er, das war damals noch bei der Erforschung oder parallel bei der Erforschung der Insekten, festgestellt hat, dass man bis dahin ja glaubte, dass zum Beispiel die Fliege aus dem toten Fleisch von selber kommt. Also dass es nicht irgendwie von außen hinzukommt und dass er festgestellt hat, durch lange Beobachtung, und ich glaube, das war jetzt so vom Riechen her nicht so erfreulich, aber er hat das wieder dann in seine berühmten Gläser gepackt und ein Glas fest abgeschlossen oder zumindest so luftdicht und das andere halt offen gelassen und Fliegen reingelassen. Und bei dem einen ist das Fleisch halt einfach nur verschimmelt, ohne dass es eine Madenbildung gab, und bei dem anderen ja. Und daraufhin hat er dann halt abgeleitet, dass das durch Eiablage beschrieben ist. Genau. Und da ist er wieder auf die Eier gekommen, ähnlich wie bei den Fröschen, dass sie also weder vom Himmel fallen noch aus dem Dingens kommen. Und das war dann halt später sein auch der Ehrgeiz, den er dann bei den Fröschen entwickelt hat, zu sagen, die kommen nicht aus dem Schlamm, sondern da gibt es halt einen eigenen Akt der Zeugung und wie bei allen Lebewesen halt das Verhältnis von Ei und Befruchtung.
Naja, ich meine, der Trinker wird ja auch nicht am Tresen geborgen sozusagen. Ja. Und das ist, da geht er sehr, sehr zupackend vor, wie du es ja am Anfang auch schon vorgelesen hast. Also er lässt auch gar keinen Zweifel dran, dass er sagt, naja, eigentlich kommt alles aus Eiern.
Ja.
Und natürlich würden wir heute sagen, naja, wir sind lebend geboren, also so einfach ist es noch nicht. Aber er macht sofort schon einen klügeren Schluss, weil er sagt, naja, Eierstöcke, hallo.
Ja,
also,
ja, genau.
Und Bärmutter.
Bärmutter, genau, nicht Gebärmutter.
Also ich habe ja aus Scherz auch mal gesagt, so irgendwie was mit dem ganzen Schwangersein bei Menschen, dass alles, was ich höre, hört sich ganz furchtbar ein. Warum nicht Eier legen, ausbrüten? Also,
das ist so. Ist
evolutiv doch irgendwie netter. Ja. Können sich auch mehrere drum kümmern, ist man nicht immer selber verantwortlich. So ist es nicht an einen Organismus gebunden. Aber er geht ja schon so weit und sagt, naja, eigentlich ist es ja das Gleiche, nur dass das Ei halt inwendig verbleibt und sich entwickelt dann. Ne? Also das finde ich irgendwie echt erstaunlich, weil ich dachte, so logisch geschlossen und sozusagen das sofort auf die Krone der Schöpfung rückprojiziert, weil natürlich gibt es am Anfang im Haller auch noch wieder Rekurse auf die Kirche und dergleichen. Ja. Ich hatte das Gefühl, das hat ihn alles gar nicht interessiert, sondern der ist hingegangen und hat gesagt, ich gucke mir das an und dann schlitze ich es noch auf. Also das ist so, ich gucke noch mal näher hin und dann merke ich, das ist alles so klein, also ich brauche noch eine Vergrößerung, also wo ich sagen würde, ja, im besten Sinne Naturwissenschaftler und gleichzeitig aber mit einer großen Finesse für die Darstellung dessen, was ja heute bei Vogelbüchern immer noch geschieht, dass man sagt, naja, man nimmt nicht nur Fotos, was man heute mit den Reproduktionstechniken eben machen kann, sondern greift auch noch auf, vielleicht nicht handkoloriert, aber eben auch noch auf Zeichnungen zurück, weil man kann dort einfach deutlich herausstellen, was die Bestimmungsmerkmale sind, was die Alleinstellungsmerkmale sind. Wo kann ich Grasmücke und Gartengrasmücke und Mönchsgrasmücke genauer unterscheiden? Also das stellt sich nicht unbedingt immer da, wenn man die Kamera drauf hält, auch wenn man es vergrößert. Also das lässt sich bis heute eigentlich immer noch, und das ist auch noch State of the Art, besser zeichnen. Also das
finde ich auch. Und ich habe jetzt mal im Vorlauf da zu diesem Podcast mir den Brehm angeguckt und so, und da gibt es ja genauso, ich glaube um 1920 rum hat sich die Drucktechnik dort verändert, bei diesem Tierleben, wo man also nicht mehr Lithografien genommen hat, sondern wo man dann, oder 1930, wo die dann angefangen haben, ein Rotationsverfahren oder Offset zu drucken und dann schon Fotos wiedergeben konnten. Und das hat, also nicht nur, dass es komplett seinen Charme verloren hat und jede künstlerische Dimension, sondern der Wiedererkennungswert ist einfach nicht da, weil was man hier jetzt wirklich sehen kann, bei dem Rösel auf diesen Riesentafeln ist ist einfach so eine Idealisierung, wo man dann auch verschiedene Varianten drin wiederfindet, und durch die Perspektive, er verschattet die jetzt also so, man hat also fast den Eindruck, dass die aus dieser Tafel herauskommen, dadurch, dass er einen Schatten dahinter wirft, dass er eine Perspektive hat, sieht man den also fast dreidimensional, und das geht natürlich auf so einem Foto in den allermeisten Fällen verloren. Und es gibt auch eine Tafel, wo er dann noch Gänseblümchen dazu gemalt hat, um so ein bisschen dieses Umfeld zu sehen.
Das Interieur oder einen versteinerten Frosch quasi. Ne?
Ja, genau, so da sind wir ja fast noch bei der Droste angekommen. Ja. Ich glaube, dass sich so Bilder, auch wenn man naturwissenschaftlich arbeitet, ja auch immer mit dem Drumherum wiedererkennen lassen. Also was Albers gesagt hat, es gibt eine Farbe nicht allein, es gibt auch ein Tier nicht allein. Mhm. Und ich glaube, wenn du so eine Art der Darstellung wählst, hast du im Grunde die Entwicklung da, du hast das Umfeld da und hast einfach nicht nur diese eine Abbildung von diesem einen individuellen Tier. Und das ist für Lehrbücher, finde ich, also ohne Naturwissenschaftler jetzt zu sein, viel intuitiver und viel plausibler. Ne?
Und er geht ja auch wirklich in die Quappe hinein. Mit der Quappe macht er das Gleiche wie mit den Fröschen und den Kröten. Und den Feuerkröten, wie er die Unken nennt. Und man merkt auch, die haben Gesichtsausdrücke. Ja. Also man, es gibt auch so etwas.
Makabrerweise. Also aufgeschnitten nicht mehr, aber.
Ja, doch, ich glaube sogar. Also es erinnert wirklich so ein bisschen auch an moderne künstlerische Techniken. Nicht umsonst fiel mir der Kippenberger ein. Und trotzdem frage ich mich, sah Wissenschaft so aus oder war das schon irgendeine Form von Prachtwissenschaft? Oder, weil er gilt als State of the Art für seine Erkenntnisse. Ja. Und ich habe trotzdem so ein bisschen den Eindruck, als richtete es sich in den Lieferungen gar nicht an Wissenschaftlern. Also sei es nicht dieser Sonderdruck, wie wir es jetzt dann von Freud kennen, wo man sagt, da hat man sich eigentlich so PDFs hin und her geschickt und der eine antwortete auf den anderen, was ja hier passiert mit dem Swammerdamm. Aber ist das so passiert oder gab es andere Abnehmer für so etwas? Gab es so etwas wie ein, wie soll ich sagen, ein... Gab es Sammler für wissenschaftlich aufbereitete Erkenntnis, die aber letzten Endes in künstlerisch-ästhetisches Handwerk mündet? Hat man sich so etwas irgendwie womöglich schon irgendwo hingehangen?
Ja, ich glaube, das ist so, vielleicht ist es so ein bisschen so, das ist jetzt spekulativ, aber das ist so das, was mir dazu einfällt, ist, dass es im Grunde so ein Übergang zur Kunst ist. Also es ist... der hat ja viele Herrschaftsmalerei gemacht, wir haben das ja erwähnt, mit Dänemark oder so. Und in dem Zusammenhang gibt es so ein bisschen die Tendenz, wir haben das, auch bei der Größe haben wir das schon erwähnt, da können wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf eingehen, das ist Royalfolio. Mhm. Das ist, heißt ja nicht ohne Grund so, das ist halt auch für Königshäuser gemacht worden, für Fürstenbibliotheken oder sonst irgendwie was. Das Buch ist jetzt nicht preiswert und war es auch damals nicht, allein schon wegen des Arbeitsaufwandes. Also wir haben, um das vielleicht mal so ein bisschen, an dieser Stelle müssen wir unbedingt noch mal sagen, Hörerinnen und Hörer, bitte auch Sehende werden oder auf unsere Homepage gucken, um diese wunderbaren Abbildungen wirklich mal zu sehen. Es ist ein Podcast und wir graben uns selber das Wasser ab, wenn wir sagen, guck doch mal, aber in diesem Fall muss man wirklich mal gucken, um das mal zu sehen. Und wir haben hier dieses Royalfolio und ich glaube, das ist eine Größe, von 46 mal 32. Also das ist so, ich wüsste jetzt auf Anhieb kein aktuelles Buch, was diese Größe macht. Also Taschenverlag macht diese Riesenbände. Und dieser Begriff Folio, der kommt daher, das ist also die alte Größenbezeichnung, die wir Antiquare und Bibliothekarin gewählt haben. Ursprünglich kommt das daher, ein Folio ist eine Tierhaut gewesen. Und
das ist perfekt.
Genau, die sind manchmal größer und wie ich gelernt habe, auch regional unterschiedlich. Also es gibt ja in Frankreich waren die Tiere wohl größer, in Italien etwas kleiner. Also da gibt es so Abstufungen. Aber im Grundsatz ist es so, dass Folio, das, wie der Begriff schon sagt, ein Blatt ist. Und wenn wir Folio schreiben, die Antiquare und Antiquarin, dann schreiben wir eine 2. Das heißt, dass dieser Bogen einmal gefaltet ist. Mhm. Quarto, sagt der Begriff dann schon, ist 4, da ist der Bogen dann 4-fach gefaltet. Daraus hat man dann schon die erste Lage gehabt und dann das übliche Format, was wir heute alles so lesen, ist Oktav. Da ist also dieser eine Bogen nach dem Drucken also 8-mal gefaltet worden. Das ergibt dann am Ende eine Lage von diesem Buch. Und hier haben wir also wirklich die Größe noch, dass dieses eine Blatt, dieses Folio, wirklich nur einmal gefaltet worden ist und wir wirklich riesige Tafeln haben. Und du hast das gerade schon erwähnt, das ist besonders schön. Das ist auch immer so ein tröstlicher Moment so als Antiquar, wenn man das in die Hand nimmt und guckt sich den Einband an und sagt, ja, der ist aus der Zeit. Man kann das so ein bisschen an der Formsprache der Goldprägung auf dem Rücken sehen und der Type. Ganz interessantes Feld, wie sich diese Type über die Jahre verändert. Und man kann es fast so auf 10, 20 Jahre genau sagen, wann er gebunden wurde. Und was mich wirklich total gefreut hat, als ich zu diesem Buch recherchiert habe, ist, dass es 3, 4 Exemplare gibt, die exakt gleich gebunden sind. Hm. Und das lässt den Rückschluss darauf zu, dass es entweder mehrere Exemplare gab, die nach Fertigstellung, also als alle Lieferungen da waren, vom gleichen Buchbinder gebunden wurden, beziehungsweise der Lieferung als letztes dann beigegeben wurde, im Grunde, um diese Sachen einzubinden. Das ist eigentlich schon ein bisschen früh für solche Sachen, weil die sehr, wir hatten das gerade gesagt, es ging an Fürsten und Königshäuser, ja, ihre eigenen Einbände hatten. Wir hatten das, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal erwähnt. Und
das ist
genau. und die Engländer dann in rotem Leder oder sowas. Und die haben wir wirklich den Originaleinband aus der Zeit. Und ich finde, das hat auch immer sehr viel Charme. Wir haben ja auch, wenn wir mal drauf gucken, das sogenannte marmorierte Leder. Mhm. Damit hat man im Grunde so ein bisschen Marmor imitiert und
im Schnitt ja auch noch marmoriert.
Ne? Genau, das ist dann marmoriert und gesprenkelt und so. Und das ist schon ein unfassbar schönes Buch.
Was eine wunderbare Sortise ist, dass er das Herrschaftsporträt abgelehnt hat,
ja,
und eigentlich aber die Frösche als die, ja, Herrscher dann darstellt. Mhm. Also das, ja, könnte ja auch schon ein gewisses Weltbild mit transportiert haben. Ja. Also wieder der Einbruch der naturwissenschaftlichen Erkenntnis vor den gesellschaftlich hergestellten Wertungen. Wie Welt zu betrachten ist, vor den gesellschaftlich hergestellten Hegemonien.
Man könnte bis zu Beuys gehen mit den Regalien, ne? Also dass man sagt, ja, man muss die Herrschaft des Kopfes oder vielleicht auch, ja, des Herzens erreichen, und die ist halt nicht in denen der Herrscher, sondern die ist in jedem Einzelnen.
Das ist die Erkenntnisfähigkeit.
Genau, ne? Die Erkenntnisfähigkeit und der ästhetische Genuss, die Begeisterung für die Sache. Und das hat ja mit seiner Belustigung und Insektenbelustigung, ich finde den Titel so sensationell, ja, muss ich sagen, dass er einfach nicht sagt, genaue Untersuchung und Observation oder was auch immer, sondern dass er das als Belustigung nimmt und damit Erkenntnis erzeugt, finde ich sensationell als Ansatz. Ne? Mhm. Das wäre für heutige Schulbücher auch mal wirklich, oder universitäre Sachen. Ja, würde dem auch ein bisschen so diese Schwere nehmen. Und diesen.
Das war ja eigentlich die Idee des Podcasts, nach dem, ja, Lustprinzip zu gehen und sagen, wo haken wir uns eigentlich ein, was, ja, interessiert uns an den Büchern und nicht, was soll uns an den Büchern interessieren. Ja, also damit, ja, werden wir ja gequält mit dieser Form der Objektbesetzung. Ja. Also dass man irgendwie immer hintenrum denkt, naja, also man muss bestimmte Dinge lernen, mhm, und das, was einen wirklich an einer Sache packt, ja, ist Hobby. Und ja, nun ist Bücher sammeln und ist Antiquariat, ist sowas ein Hobby oder ist so etwas ein...
Das denken viele bei mir, dass das ein Hobby ist, aber...
Nein, nicht, dass du davon lebst, ist mir schon klar, aber das könnte man ja auch so als Liebhaberei betrachten. Aber wenn man jetzt die Bücher sich heranzieht, jetzt wie den Rosenhof oder den Gessner, also wenn man sie sich dann wirklich auch anschaut und nicht nur als Coffee-Table-Book und als schönen Einband und als... hübschen Holzschnitt und handkolorierte Kupferstiche rausreißt und an die Wand hängt, vermittelt sich ja in jedem ein neues Weltbild eigentlich.
Ja, und auch, ich weiß noch genau, wie du dir das Buch erst einmal angeguckt hast. Ich habe dir ja im Vorlauf mal Fotos geschickt und natürlich dieses unvermeidbare Digitalisat auch, was ja bei der Arbeit uns beiden dann auch geholfen hat. Aber ich weiß noch genau, wie du das Buch durchgeblättert hast im Laden. Und da war das wirklich, dass du sagst, boah, ist das ein geiles Buch. Und so,
ja,
so war's wirklich begeistert. Und dann kam irgendwann die Stelle, wo dann hat die aufgeschnitten und gesagt, wo nach dem Motto, oh Gott, was die armen Frösche und so. Und das ist doch toll, also wenn sowas passiert, wenn sowas ein Buch erreichen kann, so viele Gefühle, so viel Begeisterung und das, was wir jetzt auch gerade im Sprechen darüber erleben, erreichen, dann ist das doch toll. Das ist doch was heutige Bücher ganz, ganz schwer nur noch transportieren können.
Ich erinnere mich dann ein bisschen an die Muppet Show und wenn Kermit singt, it's not that easy being green, das sieht man, wenn man hier so aufgespannt dann da liegt. Aber tatsächlich war das, glaube ich, auch der erste Kontakt wieder. Ne? Du hast mich irgendwie wegen des Froschbuchs angerufen, weil wir in Brasilien zu der Zeit walten. Und
Froschreich.
Genau, und nicht nur deshalb, aber der Vorstand der Schule meines Mannes hat Frösche gesammelt.
Genau.
Tatsächlich. Der hatte in seinem ganzen Haus verteilt, zwar als Skulpturen, und der ist leider inzwischen verstorben, der gute Alfred Plöger, aber das war der erste Kontakt wieder. Und von daher.
Zu unserem Glück, sonst hätte er es wahrscheinlich gekauft und wir hätten es nicht besprechen können.
Danke, Alfred.
Ein weißer Voraussagen. Ja, ja.
Und deshalb ist sozusagen damit auch das. Ja, unser Initiations-Podcast ist damit erstmal rund geworden. Genau. Und jetzt in diesem Fall mit diesem Buch auch hat er sein Ende gefunden.
Genau.
Zurück in den Schlamm.
Ja, genau.
Zurück im Beton, sagen die Punks. Ja. Aber wir zurück in den Schlamm gestoßen. Dazu wollen wir, glaube ich, erstmal allen, die es möglich gemacht haben, herzlich danken. Und wir erwähnen es. Es wurde möglich durch Dr. Susanne Schulte von der GWK, Gesellschaft zur Förderung westfälischer Kulturarbeit.
Richtig.
Und dem LWL Medienzentrum, Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Hinter der Scheibe sitzt der es dreifach und mehrfach hört und nicht schneidet, aber...
Das schlimmste Schicksal von uns allen hat. Er muss es nämlich alles dreimal hören.
Thomas Moormann
vielen Dank
hat uns die ganze Zeit begleitet. Aber auch zu erwähnen, Ludger Robers für die Homepage, Theresa Ströttges für den Jingle und Felix Dürich für den Trailer, Leonard Lanzing für die Stimme.
Und Andreas. Die wunderbare Carina Lekelt haben wir gerade vergessen bei der
Carina. GDK,
die uns fantastisch betreut hat, die frecherweise gerade Urlaub hat. Ich weiß gar nicht, wer das genehmigt hat.
Genau, wo bleibt der Kaffee?
Liebe Grüße. Also Kaffee unterversorgt, aber vor allen Dingen ihr herzlichen Dank. Die hat uns fantastisch betreut, hat alle unsere E-Mails ausgehalten.
Tula Kainulain für die unglaublichen Fotos, ja, die sie für die Fotos für die Homepage beigesteuert hat. Ja. Haben wir noch wen vergessen? Garantiert.
Garantiert, ja.
Aber wir danken allen. Andreas Töpfer, den dürfen wir nicht vergessen, denn ohne das Logo ja. hätten wir gar nicht den Drive gekriegt.
Und ich nicht dieses schöne Hoodie.
Dieses Hoodie, ja. Ich habe ihn um das Logo gefragt und er hat zum Beispiel so schöne Lesezeichen, aber gleichzeitig als digitales On-Off übersetzt in seiner Zeichensprache, wie er alles übersetzen kann. In Zeichensprache eine Gabe. Es ist nicht alles Sprache, was nur Buchstabe ist. Wer sich...
Und ich habe mich richtig hip gefühlt durch dieses Logo.
Ja.
Nicht mal was Modernes so in meinem verstaubten Gewerbe.
Genau, also ich glaube, Andreas hat gerade so ein bisschen den Antiquariatssektor auch damit
aufgemischt.
aufgemischt ja. und ins 21. Jahrhundert geholt.
Ja.
Und das war unser
Anliegen. Ging alles ein bisschen
Anliegen.
Schnell.
Tatsächlich ist es ein weiteres Anliegen. Wir werden diesen Podcast auf irgendeine Art und Weise fortsetzen.
Inshallah.
Und gerne wollen wir das mit Gästen tun. Wenn Sie eine Idee haben, wie Sie uns dabei unterstützen können.
Bitte nur ernst gemeinte Zuschriften. Alles Gute und vielen Dank auch von meiner Stelle. Sabine hat das alles gesagt. Und ich komme nicht umhin, Sabine zu danken, weil Sabine hatte die Idee, die Initiation dazu. Die hatte das sichere Gespür, wen man fragen kann und wen nicht. Und ich danke dir ganz herzlich, Sabine. Das hat eine Menge in meinem Kopf und in meiner Arbeit in Bewegung gesetzt. Und ich bin dir sehr dankbar dafür. Und es war und ist immer unheimlich spannend, mit dir zu reden. Mit allen Spannungen, die es auch immer gibt, aber das gehört dazu. Es hat die meiste Zeit viel Spaß gemacht und wir finden immer wieder gut zueinander. Herzlichen Dank dafür und herzlichen Dank euch allen.
Nein, danke dir. Das muss ich auf jeden Fall sagen, denn du hast Bücher vorgeschlagen. Du hast mir auch Gott sei Dank nicht den ganzen lateinischen und griechischen Kram unter die Nase gehalten, wo ich passen muss, dann auch selbst wenn ich das kleine Latinum habe. Es ist nicht mein Favorite. Du hast den Boys mit hineingenommen, was erst nicht so gewünscht war von dir, da es auch ein paar Geheimnisse ausplaudert, die vielleicht auch dann schon zu viel gesagt haben, um das Buch noch wertsteigernd unterzubringen. Aber
Geld ist nicht alles.
Wir hoffen, es geht weiter. Irgendwie, irgendwann.
Prima, vielen Dank.